Gute Frage. Also ich glaube, es war so auch so ein bewusster Bruch mit dem sehr geradlinigen Lebenslauf davor. Da hatte man eher so das bisschen das Klischee der bärtigen Hipster mit Tattoos, die jetzt Bier machen. Und dann hat das irgendwie nicht so ganz reingepasst da als Frau. Also ich bin aber auch so ein Fan von der Idee, dass hinter jeder Ecke und hinter jeder Begegnung ein komplett neuer Lebenszweig warten könnte.
Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Katharina, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast.
Dankeschön, hallo Aaron.
Sag mal, wie oft hältst du eigentlich inne und denkst dir so, boah, was wäre eigentlich gewesen, wenn ich damals nicht nach Australien gereist wäre?
Ehrlich gesagt gar nicht so oft, also mittlerweile nicht mehr wirklich, weil es natürlich jetzt schon auch eine Zeit lang her war, aber am Anfang war das schon ganz schön verrückt. Ich bin aber auch so ein Fan von der Idee, dass hinter jeder Ecke und hinter jeder Begegnung ein komplett neuer Lebenszweig warten könnte. Also, dass eigentlich jeder Moment irgendwie eine neue Opportunity sein kann und sich alles ändern kann. Aber du hast recht, also wenn man zurückblickt, ist das schon ganz schön verrückt, dass aus so einer Reise dann eigentlich eine ganz neue Geschäftsidee wurde, die mich jetzt auch schon ein paar Jahre lang begleitet.
Ja, ein paar Jahre ist ja bald Jubiläum, ne? Was heißt Jubiläum? Aber Geburtstag zumindest, 7 Jahre.
Ja, das stimmt.
Ne? Steht ja, glaube ich, April, wenn ich richtig gelesen habe. Wir wollen ja heute auch eine Reise unternehmen. Wir reisen zwar nicht nach Australien, aber wir reisen deinen Lebensweg entlang. Und in diesem Zuge starte ich wie immer mit meinem Steckbrief. Dein Name?
Katharina Kurz.
Dein Alter?
37.
Deine Heimat?
Ich komme aus Franken, Fürth, Nürnberg, die Ecke.
Deine Geschwister?
Ich habe eine jüngere Schwester.
Dein Vorbild?
Boah. gibt's viele. Wüsste ich gar nicht. Wow. Hast du mich gerade kalt erwischt? Es gibt viele wunderbare Menschen, die ich ganz toll finde. Peinlich ist es nicht. Früher war mein großes Vorbild, ich fand Hillary Clinton immer ganz toll. Ich habe damals zu Abi-Zeiten meine Facharbeit über Hillary geschrieben. Und die war lange mein Vorbild. Und ansonsten gibt es, mir fällt jetzt gerade wirklich niemand ein.
Was ist denn, also was war das an Hillary Clinton, was dich da fasziniert hat? Ich meine, sie ist jetzt ja auch eine Person, lässt sich ja trefflich diskutieren.
Das
ja?
Stimmt, total. Wow, jetzt sind wir nach 3 Minuten bei Hillary Clinton, das ist auch sehr spannend. ich habe mir sie damals als Thema ausgesucht und ich fand sie total spannend, weil sie, glaube ich, das erste Mal so eine richtig starke oder seit langer Zeit wieder eine richtig starke First Lady war mit einer eigenen Agenda. Und als ich dann über sie geschrieben habe, da war sie gerade Senatorin geworden. Und ich finde das Wahnsinn jetzt im Nachhinein. Also ich habe da immer so den Weg noch natürlich mitverfolgt. Und das ist so Wahnsinn, wie der mitgespielt wurde in dem Wahlkampf mit Trump. Wo ich mir immer wieder denke, oh, das ist so ein Double Standard gewesen zu der Zeit. Also die hat mich sehr, sehr fasziniert. Tut sie immer noch, ehrlich gesagt. Spannend. Sorry, bin ich jetzt, also war jetzt der erste Name, der mir da so in den Kopf kam.
Nee, also nur weil man über Hillary Clinton diskutieren kann, muss man sich noch lange nicht dafür entschuldigen, dass man sie in diesem Zuge nennt. Stellen wir uns vor, Katharina, du sitzt abends an einer Hotelbar. Was würdest du trinken?
Ich würde mir tatsächlich erstmal ein Bier bestellen. Surprise, surprise.
Überraschung.
Ich bin wirklich leidenschaftliche Biertrinkerin. Und gerade in einer Bar finde ich das ein super Anfangsgetränk. Irgendwann würde ich wahrscheinlich zum Gin Tonic überwechseln.
Von Bier zu Gin Tonic. Stellen wir uns vor, du sitzt an dieser Bar, bist noch beim Bier. Und du würdest sehen, wie auf der Gegenseite des Tresen Hillary Clinton sich an die Bar setzt. Was würdest du machen? Wie würdest du reagieren?
Ich würde rübergehen und mit ihr sprechen.
Was würdest du sie fragen? Welche Frage würdest du ihr als allererste stellen?
Ich würde sie fragen, wie sie das alles ausgehalten hat. Das ganze Shaming im Wahlkampf und wie sie jetzt drauf zurückblickt und ob sie das bereut. Ich glaube, das würde mich erstmal interessieren. Aber wahrscheinlich würde ich erstmal so ein bisschen fangirlen und ihr sagen, dass ich sie toll finde. Anyway, sind wir schon wieder da.
Okay, dann ist doch fair enough. Stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Bar und würde sagen, alles klar, Hillary, jetzt hier vorbei.
Ja.
Fanszeit vorbei. Und wir würden uns unterhalten. Wir kämen ins Gespräch. Ich würde wahrscheinlich kein Bier trinken. Warum? Das wirst du heute noch erfahren. Sondern ich würde wahrscheinlich mit einem trockenen Riesling neben dir sitzen. Und wir würden irgendwie ins Gespräch kommen. Gegebenenfalls würdest du mir dann gerade davon erzählen, warum du so fasziniert bist von dieser Dame, Hillary Clinton. Ich würde dich dann aber mit Sicherheit irgendwann fragen, Mensch, sag mal, Katharina ist ja hier Bier, später Gin Tonic, ich mit meinem Weißwein. Was machst du denn so beruflich?
Dann würde ich dir erzählen, dass ich ein Brauerei- und Gastronomie-Startup gegründet habe, aus einer verrückten Nebenidee heraus, die sich so ziemlich verselbstständigt hat.
Und wenn ich das richtig recherchiert habe, ich versuche hin und wieder meine Hausaufgaben zu machen. Schreibweise ist B-R-L-O. Das führt dazu, dass alle Leute sich fragen, hey, wie spricht man das denn aus? Ich habe jetzt gelernt, es heißt Berlo. Und das Wort ist hat slawischen Ursprung. Und das ist der ursprüngliche Wort ist halt Berlin und heißt übersetzt Sumpfgebiet.
Genau. Also aus diesem Wortstamm hat sich also der Name Berlin gebildet. Es ist, glaube ich, bis heute die mir meistgestellte Frage in den letzten 6,5 Jahren, wie man das denn bitte ausspricht. Und es gehört natürlich so ein bisschen zum Mysterium der Marke dazu, zum Konzept. Also ich sage immer, es verändert sich mit der Länge des Abends und der Anzahl der Biere. Also es gibt kein richtig oder falsch, aber wir sagen tatsächlich Berlo. Aber es gibt auch Leute hier im Team, die sagen Birlo. Also es ist wirklich ganz lustig. Das gehört so ein bisschen zum Konzept. Und war natürlich so ein bisschen so ein Risiko, so einen Namen auch zu nehmen. Und wir haben auch lange überlegt und damals haben uns auch viele Leute von abgeraten, aber wir fanden es irgendwie cool. Also wir haben das wirklich so bestimmt 3 Monate lang, haben wir den Namen so ruhen lassen und haben immer wieder Brainstormings gehabt, weil wir dachten, das können wir nicht machen, kann keiner aussprechen, kann keiner schreiben, findet uns niemand auf Google. Aber ich glaube, es war im Endeffekt wirklich die richtige Entscheidung, weil es so ein Conversation Starter ist, ja. Also wenn wir auf irgendeinem Bierfestival sind oder so, dann kommen alle mal so, sag mal, wie spricht man das eigentlich aus? Und dann bist du im Gespräch, dann machst du ein paar Witze hin und her und irgendwie dann setzt sich das auch in den Gehirnen der Menschen auf jeden Fall fest.
Ja, das ist ein spannendes Thema, ne? Also Vorteile und Nachteile da abzuwägen, weil ich bin natürlich auch drüber gestolpert. Habe ich Brillo? Was? Verstehe ich nicht. Und ist natürlich die Frage, was überwiegt? Also dieser Conversation Starter, den du ansprichst, oder dieses, ich bleibe auch nicht in Erinnerung, weil ich es nicht verstanden habe. Aber du sagst also so rückblickend, jetzt fast 7 Jahre, ziehst du schon ein positives Fazit, ne, wenn ich das richtig verstehe?
Total, auf jeden Fall. Also es bleibt in Erinnerung und wahrscheinlich oft auch gerade deshalb, weil sie es nicht verstanden haben. Also und ich kriege auch ganz oft die Reaktion, wenn ich mit irgendjemandem drüber spreche oder jemanden kennenlerne, so, oh, jetzt weiß ich endlich, wie man das ausspricht. Ja klar, das Bier mit dem komischen Namen. Also es ist nicht so, nur weil du es nicht verstehst, heißt ja nicht, dass du es direkt vergisst.
Mhm. Das stimmt wohl. Das Bier mit dem komischen Namen kann natürlich auch in Erinnerung bleiben. Das Bier mit dem komischen Namen, also ihr produziert Bier, ihr habt aber auch jetzt nicht nur im weiteren Sinne auch ein anschließendes Gastronomiegeschäft. Jetzt, wir sprechen heute am 26. Februar 2021. Gastro, Bier, Corona, wie mühsam ist es gerade?
Es ist sehr mühsam. Also wir hatten schwierige 12 Monate hinter uns, weil es fing ja an Mitte März, ne? Also wenn man jetzt genau ein Jahr zurückdenkt, so 2 normale Wochen ungefähr hatten wir noch vor uns, wo es so langsam mulmig wurde, wo man so von Tag zu Tag, wir haben ja ein großes Brauhaus hier direkt am Gleisdreieck in Berlin, wo man so von Tag zu Tag beobachten konnte, okay, es kommen weniger Leute, also man merkt so, es sickert langsam ein, dass das doch was Ernstes sein könnte. Und dann kam, ich glaube, wir haben 2 Tage vor der offiziellen Gastro-Schließung, haben wir dann auch hier den Stecker gezogen und haben gesagt, nee, wir fühlen uns nicht mehr wohl, wollen das Team da auch nicht so dem aussetzen, und haben dann hier zugemacht. Und seitdem, ja, spannend. Also wir hatten dann, der Sommer war einigermaßen okay. Wir haben einen riesigen Biergarten hier. Aber wir sind als kleinere Craft-Brauerei, waren wir wahnsinnig auf die Gastronomie fokussiert. Also nicht nur mit unserer eigenen Gastronomie, sondern auch, also wir haben viele Gastronomien einfach beliefert. Fassbier, klar, Flaschenbier. Ja. Und haben eigentlich den Einzelhandel, da hatten wir gar nicht so einen großen Fokus drauf, weil sich Getränketrends ja eigentlich erstmal durch die Gastronomie etablieren müssen. Und das war schon ganz schön hart. Also der erste Lockdown natürlich vor allem, aber dann, also das ging ja das ganze Jahr so weiter, ne? Es gab im Sommer so eine kleine Entspannung. Dann ab Oktober wird es eigentlich wieder ziemlich schrecklich, wo du gemerkt hast, okay, zweite Welle kommt. Ein komplettes Chaos bei den staatlichen Hilfen. Also ich bin sehr gespannt, wie es jetzt auch weitergeht. Also wir sind jetzt seit November wieder geschlossen, wie ja alle anderen Gastronomien auch. Wir hoffen, dass es an Ostern wieder weitergeht. Wenn ich mir jetzt gerade die Zahlen angucke, weiß ich nicht. Also es war ein sehr turbulentes Jahr, ehrlich gesagt, wo wir auch viel umdenken mussten. Ja, und hoffentlich geschafft haben, so das Team alle mitzunehmen. Ja, aber genau, Bier und Gastronomie zusammen sind auf jeden Fall nicht die Branchen, die zu den Krisengewinnern gehören.
Mhm. Wie sieht das denn aus mit, ich meine jetzt, die Medien kolportieren ja unterschiedliche Meldungen. Also auf der einen Seite liest man, keine Hilfen kommen an. Und auf der anderen Seite hört man, gerade die Gastronomie profitiert extrem von den Hilfen, weil halt irgendwie bis zu 70% oder 80% des Umsatzes ja irgendwie, ne, kompensiert wird. Wie ist es denn, was ist eure Erfahrung damit?
Also diese 70% des Umsatzes, die bezogen sich ja nur auf 2 Monate, die bezogen sich auf November und Dezember und davon werden aber sehr viele Dinge wieder abgezogen, wie irgendwelche KfW-Kredite, die man davor vielleicht bewilligt bekommen hat, genauso wie Kurzarbeitergeld etc. Also prinzipiell ist das schon richtig, dass dieses Angebot der 70% sehr toll klingt. Das Problem dabei ist, dass jetzt erst die Gelder auch fließen. Also das ist jetzt, es gab kleine Anzahlungen. Also wir haben da jetzt auch nur einen Teil noch bekommen. Das sind 4 Monate später. Also es gibt, glaube ich, wenige Gastronomien, die so ein Polster haben. Gerade wenn man jetzt also das starke Weihnachtsgeschäft nicht mitnehmen kann. Januar, Februar sind notorisch schlechte Monate. Also da wurde, glaube ich, so ein bisschen sich ein Ei gelegt, auch indem man das ganze November- und Dezemberhilfe genannt hat, was dann irgendwie erst im Februar oder vielleicht sogar März erst fließt. Also deswegen glaube ich nicht, dass das letztendlich jetzt zu großzügig war. Die Januar-, Februar-, März-Hilfen, das ist noch gar nicht so klar. Da haben sie, wurde das System komplett umgestellt. Das ist eher ein Fixkostenbeitrag, der aber auch noch nicht wirklich beantragt werden konnte. Das geht über die Steuerberater. Also ich, alles schwierig, egal mit welchem Gastronomen man spricht, geht's genauso. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir Hilfengewinner sind in der Branche.
Verstanden, verstanden. Bevor das hier eine Corona-Konversation wird.
Stimmt.
Was natürlich auch berechtigt wäre, vor allem in der Zeit und vor allem bei deinem Geschäft, und bevorzuge ich dann doch lieber jetzt die Abbiegung zur Katharina-Konversation. Wie viel Gründerin steckte denn in der siebenjährigen Katharina?
Als ich 7 Jahre alt war, meintest du? Boah, gute Frage. 7 Jahre alt, da ist man in der 2. Klasse. Ich habe jetzt nicht, habe ich Limonade irgendwie verkauft? Ich weiß es nicht. Aber ich habe neulich wieder gefunden, das war ein grandioses Geschäftsmodell. Ich glaube, das war wahrscheinlich so eher mit 8 Jahren mit einem Schulkameraden. Da haben wir, da hatten wir so den ersten Amiga 500 mit so einem wie hießen diese Nadeldrucker. Und wir haben ein Fußballbuch selbst zusammengestellt, ausgedruckt, ja, wo wir wirklich zu jedem Bundesliga-Verein 2 Seiten haben wir die Tabelle feinsäuberlich und haben ein Gedicht zu jedem Fußballverein geschrieben und haben das dann zusammen mit einigen Sammelkarten schön feinsäuberlich ausgedruckt und an unsere Mitschüler verkauft. Also ein bisschen Gründergeist war da auf jeden Fall schon mit dabei.
Gibt's das noch?
Ein Exemplar habe ich zu Hause noch neulich gefunden, hat mich sehr amüsiert.
Das ist wertvoll. Wir werden ja gleich auch noch herausfinden, was du studiert hast, was du zunächst beruflich gemacht hast. Und das war ja dann eher nicht die Gründerinnenlaufbahn, sondern die Konzernlaufbahn. Aber wenn du jetzt so auch so deine Erziehung Revue passieren lässt und deinen eigenen unternehmerischen Esprit einmal genauer untersuchst, woher kommt das denn? Ist das eher so von deinem Vater oder eher von deiner Mutter?
Ich glaube, von beiden. Beide sind unternehmerisch auch tätig. Also das heißt, es wurde mir schon so ein bisschen auch in die Wiege gelegt. Und bin dann aber so beim Studium, also für mich war es immer klar irgendwie, dass ich BWL studieren möchte. Ich weiß nicht, ob das so eine Auszeichnung immer ist. Das ist irgendwie auch so, du hast ja auch BWL studiert. Für mich gab es da irgendwie gar keine Alternative. Ich dachte mal, das ist so ein Universalstudium, damit kann man dann alles machen. Und dann wollte ich aber erstmal schon in einen Konzern gehen und wollte das erstmal so, war damals auch so zu der Studienzeit, gab es noch nicht diese Gründungswelle. Das hat erst so ein bisschen, zwei, drei Jahre vielleicht später irgendwie angefangen. Also damals wollten noch alle irgendwie zur Beratung oder ins Investmentbanking. Deswegen war so direkt nach dem Studium Gründung konnte ich mir gar nicht vorstellen. Mein späterer Mitgründer bei Berlo, Christian hingegen, der hat direkt nach dem Studium gegründet. Ich fand das total mutig, aber auch so ein bisschen verrückt. Dachte echt, okay, krass, wir können doch noch gar nichts. Deswegen, für mich war das auch wirklich gut und hilfreich, erstmal auch eine Zeit lang im Konzern zu arbeiten. Ich war beim großen Medienkonzern bei Bertelsmann, habe da relativ international auch arbeiten dürfen. Und ich fand diese Erfahrung total gut, dass man sich da auch mal so in so einem Umfeld lernt, zu bewegen auf verschiedenen Hierarchieebenen und diese Konzernpolitik mitbekommt. Also irgendwie, ich fand das gut für die für die Erfahrung und Charakterbildung. Also das möchte ich auch nicht missen, muss ich sagen.
Wenn wir die Zeit noch mal ein bisschen zurückspulen, bevor wir bei Bertelsmann landen, wenn ich so deinen besten Schulfreund damals oder deine beste Schulfreundin gefragt hätte, sag mal hier, die Katharina, mal ganz ehrlich, was wird aus der mal werden? Was hätten die mir geantwortet?
Oh, gute Frage. Also, ich glaube, die haben schon auch gemerkt, dass ich irgendwie, wenn du jetzt gerade Andersmacher-Podcast auch als Thema hast, war das, glaube ich, schon so ein bisschen vorgezeichnet, dass ich jetzt nicht irgendwie in der Heimat bleibe und da irgendwie einen vorgezeichneten Weg auch einschlage. Also irgendwie haben die, glaube ich, schon auch so, hätten die wahrscheinlich gesagt, nee, die macht mal ihren eigenen Weg und ist wahrscheinlich noch für ein paar Überraschungen gut, würde ich es im Nachhinein einschätzen.
Mhm. Ja, Überraschungen, also BWL-Studium, wenn ich es richtig gesehen habe, an der EBS,
glaube ich. Ist nicht so überraschend, ja, genau.
Genau, EBS, ich habe in Witten studiert, viele Grüße von Witten. Und dann bist du 6 Jahre bei Bertelsmann aktiv gewesen und dann hast du dir, und darüber bin ich gestolpert, und dann hast du dir eine Auszeit genommen für oder mit einer Promotion?
Für die Promotion,
genau. Für die Promotion, weil ich meine, Promotion ist jetzt ja nicht unbedingt eine klassische Auszeit.
Also sagen wir es so, ich habe extern promoviert und habe das erst versucht, neben dem Job bei Bertelsmann zu machen, was nicht so ganz funktioniert hat. Ich war dann zu der Zeit in Paris gerade und also tolle Stadt, habe viel gearbeitet und hatte dann irgendwie verständlicherweise irgendwie abends und am Wochenende nicht so viel Lust, mich für meine Diss dann hinzusetzen. Habe aber bewusst tatsächlich ein Thema gewählt. Also ich wollte irgendwie, ich habe so ein ganz ambivalentes Verhältnis zu dieser Promotion und zu diesem Doktortitel, weil ich wollte das irgendwie immer machen und jetzt nutze ich ihn eigentlich gar nicht. Also ich habe ihn irgendwie in meiner Signatur nicht stehen, nicht auf der Visitenkarte, weil ich mir irgendwie immer denke, das kommt so doof, wenn ich Craftbier verkaufe mit einem Doktortitel. Also es ist ganz spannend und also ich wollte das immer machen und dachte mir dann zu der Zeit, hey, wenn ich das schon mache, dann möchte ich irgendein und auch die, also du wirst es ja wissen, wie viel Zeit das auch und Energie das verschlingt, dann möchte ich auch ein Thema, das mich wirklich persönlich interessiert und weiterbringt und jetzt nicht eine Verlängerung meines Daily Jobs ist, was ja eigentlich eher das Einfachere wäre, wo du dann sagst, okay, du befasst dich mit dem Thema auch weiter in deiner Arbeit. Und habe mich dann tatsächlich dazu entschieden, über den Kunstmarkt zu promovieren. Aus dem einfachen Grund, weil ich mich total für zeitgenössische Kunst interessiert hatte und immer noch tue und das super spannend fand, weil einfach so komplett andere Marktmechanismen sind. Warum wird ein Künstler gehypt oder nicht? Und warum, wie ist das, sobald das zur Auktion kommt etc.? Also ich fand das total spannend und habe das dann eben als Thema gewählt. So, ich schweife gerade, du unterbrichst mich, wenn ich zu lange rede.
Ich hätte dich sowieso nach deinem Thema gefragt, von daher alles gut.
Okay, und das war ehrlich gesagt, das fand ich super spannend. Also ich habe dann auch ganz viele Interviews, ich habe auch qualitativ die Arbeit geschrieben, ganz viele Interviews dann gemacht mit Künstlern, Galeristen und Sammlern und habe also über die Machtverhältnisse zwischen diesen drei Parteien, also quasi im Vertriebskanal Künstler, Galerist, Sammler, geschrieben. Und das war wirklich toll. Aber wie es eben zu dieser Auszeit kam, wie gesagt, ich kam nicht sehr weit neben dem Fulltime-Job. Und nachdem dann mein Professor, glaube ich, so in der dritten aufeinanderfolgenden Sitzung ich ihm wieder nicht wirklich was Neues präsentiert hatte, meinte er vor kurz, entweder wir machen das jetzt oder wir lassen es. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo das mir ehrlich gesagt ganz gelegen kam, so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt zu bekommen. Wo ich mir auch so ein bisschen überlegt habe, Mensch, wie geht's denn weiter? Weil man ist ja schnell irgendwie auf einmal, zack, sind 10 Jahre vorbei und man ist irgendwie immer noch beim selben Konzern oder im selben Bereich und Unternehmen. Das geht ja sehr, sehr schnell. Und das war einfach ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, hey, vielleicht ist jetzt auch der Moment mal zu überlegen, wie es weitergeht und eigentlich diese Auszeit zu nutzen. Weil ich glaube, man kommt selten dazu, so einen größeren Break zu machen oder mal noch in eine ganz andere Richtung zu denken, wenn man immer im selben Trott ist. Genau, und dann habe ich das gemacht. Dann bin ich Mitte 2012, bin ich dann raus. Und also habe gekündigt und habe mir dann so 1,5 Jahre genommen, um wirklich die Arbeit zu schreiben. Und das war eine schöne Zeit, eine spannende und interessante Zeit. Und gleichzeitig wollte ich eben mir die Zeit auch nehmen, zu überlegen, wie es wirklich beruflich dann weitergeht. Und das war eben das Spannende. Das hat nicht so gut geklappt in diesen 1,5 Jahren. Also ich dachte, dass dann die Inspiration von alleine kommt und dachte am Anfang vielleicht, Mensch, vielleicht ist der Kunstmarkt ja auch was für mich, wo ich dann durch die Arbeit so gemerkt habe, nein, nicht beruflich, also privat als Hobby auf jeden Fall immer, aber beruflich kann ich mir das nicht vorstellen. Und so war das dann eigentlich, dass das gegen Ende dieser Auszeit ich fast so ein bisschen verzweifelt war und mir dachte, verdammt, okay, jetzt hast du wirklich diesen Break gemacht, bist aber genauso schlau wie zuvor. Ich habe dann irgendwie wieder lauter Vorstellungsgespräche gehabt bei großen Konzernen und habe eigentlich nur gemerkt, eigentlich möchte ich das nicht mehr. Aber ich wusste nicht, was ich denn eigentlich möchte. Und also es ist wirklich spannend, weil ich glaube, da kann man noch so viel drauf nachdenken. Manchmal braucht es einfach irgendwie den richtigen Moment und man muss irgendwie einfach so ein bisschen laufen lassen. Und ich habe dann eben nur gemerkt, eigentlich würde ich gerne was selbst machen. Ich würde gerne selbst gründen und ich würde gerne nach Berlin. Das waren so die zwei Strömungen, die ich gespürt habe. Und diese Idee zu Berlo, das kam, wie gesagt, auch dann wirklich kurz vor knapp. Also das war, als die Arbeit bereits abgegeben war, ich stand noch kurz vor der Disputation und das war im Januar 2014, wie gesagt, auf einer Reise nach Australien. Ja, so, das habe ich sehr lange erzählt.
Also, Ein Gedanke noch zum Kunstthema. Folge 127, Leon Löwentraut war zu Gast im Podcast und erzählt aus Künstlersicht, wie sich das so anfühlt, Künstler zu werden. Das nur so als Hinweis für die Hörerinnen und Hörer. Da gehen mir jetzt viele Sachen durch den Kopf. Ich könnte mir auf der einen Seite vorstellen, dass es viele interessiert, wie das jetzt genau war, wie diese Idee da gekommen ist. Es ist ja meiner Beobachtung nach so, dass viele Menschen suchen nach einer Geschäftsidee. Also auf der einen Seite suchen Menschen nach Geschäftsideen und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die werden von Geschäftsideen gefunden. Was trifft bei dir eher zu? Wie würdest du das beschreiben da in Australien? War das deine Suche oder hat die Idee dich gefunden?
Ich glaube, die Idee hat mich gefunden und ich bin so ein totaler Leidenschaftstyp. Also ich kann mich wahnsinnig gut für eine Sache oder für ein Thema begeistern und mich dann richtig reinbeißen. Und also bei mir ist es wahnsinnig wichtig, dass ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, einfach irgendwie ein Copycat von irgendeiner Idee zu machen, nur weil ich denke, da ist gerade hier kurz Potenzial und ich kann das schnell groß machen. Also ich lasse mich schon sehr von Themen einfach begeistern. Und die Idee hat mich insofern gefunden, als dass ich in Australien ganz viel Craft-Bier getrunken habe und da totalen Spaß dran hatte und irgendwie in jede Bar immer reingegangen bin und dann waren da so viele Zapfhähne und ich habe immer geguckt, oh, was gibt's denn hier? Und der genaue Moment war eben in einem Bottle Shop, wo ich ein Sixpack für uns aussuchen sollte und mich nicht entscheiden konnte, weil ich alles so cool fand, weil alles, also ich stand da wirklich, glaube ich, 15 Minuten so mit großen Augen, ah, das, nee, vielleicht das, oh, das klingt auch cool, weil es waren so tolle, toll gestaltete Etiketten, lustige Namen, Bierstile, von denen ich noch nie gehört hatte. Und da fiel es mir wirklich so wie Schuppen von den Augen, dass ich mir dachte, verrückt, also wir sind ja in Deutschland so stolz eigentlich auf unsere Biertradition. Also wenn du ins Ausland gehst und sagst, du kommst aus Deutschland, dann fallen ja eigentlich immer so drei Worte, ist Fußball, Autos und Bier, ne? Also egal in welchem Ort du bist. Und obwohl wir so stolz sind auf diese Biertradition, ist es eigentlich relativ langweilig, was sich da so entwickelt hat. Das ist alles irgendwie Pilz und Hefeweizen. Und wenn du dir die großen Fernsehbiere anguckst, die schauen alle gleich aus, die schmecken alle gleich. Und dachte mir, warum macht denn keiner so cooles, vielfältiges Bier in Deutschland? Also das war so dieser Moment, auf dem ich dann auf einmal rumgedacht habe, und das wieder zu Hause, ich war ja nur 4 Wochen in Australien, da habe ich das dann ein paar Leuten erzählt und habe gemerkt, wie mich das irgendwie so weiter verfolgt hat. Und ich dachte so, oh, das würde ich irgendwann mal gerne als Nebenprojekt machen, so eine coole kleine Biermarke oder eine coole kleine Brauerei. Ich dachte jetzt gar nicht, dass ich das unbedingt jetzt verwirklichen werde, sondern das war so, ach, ich denke da mal drauf rum und behalte das im Hinterkopf. Und also insofern glaube ich wirklich, dass die Idee mich gefunden hat. Hab das einem Freund aus Studienzeiten erzählt, der meinte, verrückt, Christian, wir haben alle zusammen studiert, hat mir vor einer Woche auch was von Bier erzählt. Der will auch irgendwas mit Bier machen. Trefft euch doch mal. Und so kam das. Das war ein erstes Zusammentreffen. Christian wollte eigentlich ein Vater-Sohn-Hobby mit seinem Papa. Die wollten sich so das Brauen beibringen. Ich kam mit dieser Idee, hey, dieses Craft-Bier, kreativ, Biervielfalt. Irgendwie muss man doch das Thema Bier nochmal neu angehen können. Und so sind wir einfach mal losgelaufen. Und ich dachte auch die ersten Wochen, das kann ja nur ein Nebenprojekt sein, weil ich kann ja jetzt nicht meinen Lebenslauf über den Haufen schmeißen und tatsächlich einfach nur Bier brauen. Aber habe dann halt gemerkt, dass diese Leidenschaft und dieses Bauchgefühl, nachdem ich so danach gesucht hatte in den letzten 1,5 Jahren dieser Auszeit, was ich denn jetzt wirklich weitermachen möchte, dass das auf einmal da war, wenn ich über das Thema Bier gesprochen habe und darüber nachgedacht habe, dass wir wirklich unsere eigene kleine Biermarke gründen. Und so kam dann eigentlich auch die Entscheidung, das wirklich zu versuchen, weil wir gesagt haben, Mensch, also zu verlieren haben wir ja nichts. Also wir können es einfach mal versuchen.
Ich finde das ganz schön zu hören, weil das sind so die magischen Momente des Lebens. Ne? Ich meine, vielleicht kennen ja viele so dieses Gefühl von so einer Geschäftsidee, das ist ja so ein bisschen wie Verlieben. Man ist so, man kann gar nicht anders, als daran zu denken und ne, du denkst daran, wenn du aufwachst und ins Bett gehst und so weiter und so fort. Dabei, genau, so, das ist die Idee. Aber was ich dann interessant finde, ist dieses darüber zu sprechen. Und das nehme ich persönlich aus deiner Anekdote mit, aus diesem Rückblick, über Ideen zu sprechen, weil du könntest auch sagen, ja, das ist doch dummes Zeug, komm, jetzt hast du irgendwie, mach mal was Richtiges, ne? Und ja, wer soll dir denn damit jetzt helfen und Bier? Und dann ist das halt so Zufall, ich mache gerade die Fingerzeichen für Anführungsstrichen, weil ich glaube einfach nicht, dass das Zufall ist, dass solche Sachen passieren, dass eine Woche vorher der Kollege von deinem Kollegen über genau dasselbe Thema gesprochen hat und dass sich dadurch eine unternehmerische Entdeckungsreise ergibt, die jetzt seit 7 Jahren schon läuft. Also ich finde, das ist so, das ist Wahnsinn. Also über Geschäftsideen oder generell über Ideen einfach immer sprechen. Du hast es schon gesagt, das hatte ich mir auch notiert. Du kannst jetzt ja nicht deinen ganzen Lebenslauf über den Haufen schmeißen. Schöne Aussage. Hast du denn das Gefühl, dass du deinen Lebenslauf über den Haufen geschmissen hast jetzt?
Nee, also ich glaube, das war natürlich der erste Gedanke, da ist man ja auch, das kennst du von deinem Studium auch, da ist man da so ein bisschen drauf getrimmt worden, dass das alles irgendwie Sinn machen muss und und bloß keine Pause drin und die Schritte müssen irgendwie stimmig sein und das ist ja im Nachhinein total crazy, wie man da irgendwie dazu ein bisschen so getrimmt wird. Deswegen war es damals so auf den ersten Blick ein verrückter Schritt. Jetzt im Nachhinein sehe ich das gar nicht mehr so. Und jetzt, also ich kann mir auch gar nicht mehr vor. Also ich weiß nicht, ob jetzt noch irgendwie, ob man jetzt in einen Konzern zurückgehen würde. Wahrscheinlich nicht. Man könnte jetzt wahrscheinlich in irgendeinem Food and Bev Konzern gehen. Aber das würde ich gar nicht mehr machen wollen. Also ich glaube, das habe ich dadurch durch die Gründung schon wirklich gemerkt, dass mir das wahnsinnig Spaß macht, mein eigenes Ding zu machen und ich mir, glaube ich, eine Anstellung jetzt auch gar nicht mehr vorstellen könnte. Also deswegen war die Angst auf jeden Fall unbegründet und ich denke auch, dass eine Gründung, auch wenn man scheitert, das ist ja auch so ein großes Ding, wo man in Deutschland immer viel diskutiert, dass wir eine andere Kultur des Scheiterns brauchen. Mhm. Und dass das auch völlig okay ist, wenn man mal scheitert und dann einfach wieder aufsteht und vielleicht was anderes macht und eben wahnsinnig viel daraus lernt, dass wir sowas auch mehr in Deutschland brauchen. Also ich glaube, eine Gründung schadet niemanden, hoffentlich.
Was ich faszinierend finde, ist, auf die Gefahr hin, dass ich jetzt zu sehr Psychotherapeut spielen möchte. Du hast eben gesagt, was haben wir denn schon zu verlieren? Das ist ja, hört man ja häufig und ist ja auch irgendwo, ne, so in unserem Sozialsystem berechtigt, das zu sagen. Ich sag dann immer, ja wie, ja, du kannst alles verlieren. Also, wie scheiße ist das denn? Du machst irgendwas, großer Traum, große Pläne und das fährt gegen die Wand. Das nagt nicht nur am eigenen Selbstwertgefühl, sondern es ist halt auch einfach dann doof gelaufen und vielleicht auch mit finanziellen Einbußen einhergehend und so weiter und so fort. Das heißt, dieses Thema auf der einen Seite, aber schien das ja bei dir so ein Antrieb zu sein, ey komm, was haben wir zu verlieren? Auf der anderen Seite hast du ja eben auch davon erzählt, ne, mit dem, ich komme zurück auf den Doktortitel, so ja, wie sieht das denn aus? Bierbrauerei, warum so Doktortitel, das passt ja nicht. Also, verstehst du, was ich meine? Das ist irgendwie so ein, ist das nicht ein Widerspruch? Auf der einen Seite hast du da an einer ganz entscheidenden Stelle bei einer viel größeren Entscheidung gesagt, komm, scheiß drauf, was andere Leute sagen. Und auf der anderen Seite, bei sowas ganz kleinem, operativen, irgendwie dem Doktortitel, steht es jetzt in meinem LinkedIn-Profil oder nicht, sagst du, ah, nee, besser nicht, nachher könnte man das falsch verstehen.
Also wie gesagt, ich bin da, glaube ich, wirklich total meinem Bauchgefühl gefolgt und ich bin wahnsinnig froh, dass ich das gemacht habe und habe im Endeffekt viele tolle Menschen darüber kennengelernt, nochmal ganz neue Netzwerke und Ideen bekommen. Gute Frage. Also ich glaube, es war so auch so ein bewusster Bruch mit dem sehr geradlinigen Lebenslauf davor, wo man dann auch gesagt hat, und so eine Promotion gehört noch dazu, wo ich jetzt eigentlich sage, nee, braucht man nicht unbedingt. Also ich bin, verstehe mich nicht falsch, ich möchte die Erfahrung nicht missen. Und ich dachte mir vorher auch immer, oh, und den Titel, na klar, ich meine, man hat so hart dafür gearbeitet, dann würde ich überall hinschreiben. Und jetzt bin ich irgendwie so, jetzt ist mir eigentlich relativ egal. Und ich habe einfach große Freude an dem, was ich tue und was wir hoffentlich mit Berlo auch der Bierlandschaft und auch der Stadt irgendwie hinzufügen. Also ja, ich kann es nicht beschreiben. Also das ist so, vielleicht einfach ein Abweichen von der geraden Linie.
Am Ende des Tages besteht das Leben aus ganz vielen Widersprüchen und wenn das vielleicht ein weiterer ist, ist das auch gar kein großes Thema. Ich könnte jetzt ja hingehen und diese Podcast-Folge von Bertelsmann zu Bierfrau nennen. Jetzt weiß ich nicht, ob das plump oder vielleicht sogar ein bisschen despektierlich ist.
Das ist tatsächlich, also das ist ganz lustig. Mein Mitgründer Christian nennt mich ab und zu Dr. Bierfrau. Also das ist so der interne
Titel. Ja, aber das finde ich, aber weil das ist so ein Titel, ich meine, ich mache mir meistens Gedanken über die Podcast-Titel, wenn ich die Gespräche bearbeite. Und dann versuche ich halt irgendwie, keine Ahnung, da irgendwas aufzugreifen oder irgendwas, was das, was so das, die Signatur dieses Gespräches möglicherweise oder wahrscheinlich dann eher für mich gewesen ist, irgendwie als Titel zu formulieren. Aber ich nehme mit, es wäre jetzt nicht despektierlich, das heißt, das ist schon mal gut, dann fällt das mit in den Ideentopf. Wenn du jetzt, also als Bierunternehmerin, ja, was war denn dein stolzester Moment?
Also, ich glaube, dass wirklich das Verrückteste, was wir gemacht haben bisher, war dieses Projekt am Gleisdreieck, also die eigene Brauerei. Warst du eigentlich schon mal da? Warst du schon mal bei uns im Biergarten? Okay. Wir haben ja da mitten in der Stadt, wo ich auch gerade sitze, am Gleisdreieck, eine Brauerei aus 38 gebrauchten Schiffscontainern gebaut, also ein mobiler Bau mit eigener Gastro und eigenem Biergarten. Und das Projekt war deswegen so verrückt oder ist immer noch so verrückt, weil wir irgendwann hier wieder weg müssen. Also wir können hier nicht für immer bleiben. Das ist ein temporärer Bau, der wahnsinnig viel Energie verschlungen hat, mit unglaublichem Risiko verbunden, weil wir eben nicht wussten, wie lange können wir denn hier eigentlich bleiben. Und wir hatten vorher ja auch keinerlei gastronomische Erfahrung. Also wir wussten, das Bier und die Biermarke, das läuft ganz gut, aber dann so dieses Projekt einfach mal so hier hinzustellen und dann das Gastro-Konzept noch dazu zu entwickeln mit Ben, ein weiterer Partner, der dann mit an Bord kam. Also ich glaube, so der krasseste und stolzeste Moment war dann echt, als auf einmal Gäste kamen. Und zwar nicht zu knapp und die haben auch gar nicht mehr aufgehört zu kommen. Also das war total Wahnsinn. Also dann so in diesem eigenen, also ich vielleicht, viele können sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, also was für ein tolles und befriedigendes Gefühl das auch ist, so ein Produkt wie Bier, was ich finde wahnsinnig emotional ist, was Menschen wirklich verbindet und dann noch so im Kontext einer Gastronomie zu verbinden. Also das heißt, du hast eigentlich ständig, ich sitze hier im Büro und irgendwie um 17 Uhr kommen dann schon die ersten Gäste und ich hole mir kurz ein Wasser an der Bar und auf einmal sind schon überall Gäste. Also das ist total toll, dass du eigentlich diese direkte Begegnung jeden Tag hast. Und das war total abgefahren. Also da bin ich, glaube ich, heute noch am stolzesten darauf. Einfach dass wir dieses Projekt gemacht haben. Und ich hoffe, also wir haben ja noch viel vor. Also das war ja nur der Auftakt, die erste eigene Gastronomie. Also wir wollen auch noch weitere Gastronomien öffnen, auch wenn das jetzt hier natürlich verrückt klingt zu Corona-Zeiten. Aber das fand ich schon echt toll. Und dann gab es natürlich so viele Momente, wo dann dein Bier auf einmal, keine Ahnung, im Reichstag ausgeschenkt wurde oder im Schloss Bellevue sind wir drin. Also da gab es dann einfach so, das sind so, ja geil, okay. Die trinken gerade auch Berlo. Also das ist ganz schön, dass man so viele kleine stolze Momente auf jeden Fall hat.
Nee, das sind Momente, da kriege ich ja Gänsehaut beim Zuhören. Und wie viel schöner muss es sein, die kreierende Person hinter dem Produkt zu sein. Also das ist das, was das Leben ausmacht. Was das Leben auch ausmacht, sind ja ganz viele Entscheidungen. Wir treffen davon ja so ein paar am Tag. Wenn du jetzt zurückblickst, fast 7 Jahre, Berlo, bei welcher Business-Entscheidung hast du am meisten über dein Leben gelernt?
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt auf eine Entscheidung runterbrechen kann, aber die meisten Entscheidungen haben eigentlich immer mit Menschen zu tun, muss ich sagen. Ich finde, wo man am meisten von lernt Und zwar eine Entscheidung für, zum einen für einen Menschen, also mit einem Menschen zusammenzuarbeiten, aber auch manchmal die Entscheidung, dass man sich auch trennen muss. Und ich finde, das sind die Sachen, wo wo man im Endeffekt am meisten lernt und wo man auch denkt, oh, hätte ich das mal anders oder früher etc. entschieden, wo man vielleicht auch, also es sind natürlich auch die harten Entscheidungen, aber wo man irgendwie dann auch vielleicht versucht hat, etwas wirklich dann länger noch funktionieren zu lassen oder wo man eigentlich schon von vornherein wusste, wahrscheinlich wäre jetzt die richtige Entscheidung, da getrennte Wege zu gehen. Und da habe ich auf jeden Fall einige Sachen draus gelernt.
Normalerweise würde ich jetzt nachfragen, ob du eine konkrete Situation, ob du ein konkretes Beispiel hast. Ich will dich aber auch nicht in die Bredouille bringen, da irgendwelche personellen Geheimnisse kundzutun. Und ich vermute, in diese Richtung würde das gehen.
Wahrscheinlich, genau.
Ja, dann lassen wir das mal so stehen. Du wurdest in einem Podcast-Interview, ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext das war, habt ihr euch unterhalten und du hast an einer Stelle gesagt, ich habe gelernt, dass man alles lernen kann. So, dann habt ihr so ein bisschen darüber gelacht und dann, ich habe mir aber gedacht, ja, das ist voll die gute Aussage. Das ist voll das gute Learning. Was fällt dir denn bis heute noch schwer zu lernen? Also womit tust du dich noch schwer?
Also wenn wir es jetzt wirklich so im Business-Kontext, also ich hatte ja diese Aussage, habe ich ja damals gemacht, weil ich so ganz oft immer gefragt wurde, ja, aber du hattest ja gar keinen Background und ihr wusstet ja gar nicht, wie man Bier braut und wir haben uns natürlich dann einen Braumeister noch mit als Mitgründer ins Team geholt. Also eigentlich dieses, dass man wirklich einfach den Mut haben muss, da ins kalte Wasser zu springen. Es ist immer so eine Plattitüde, aber so ist es. Also man muss nicht alles zu 100% vorher wissen, durchdacht haben, den Markt bis ins letzte Detail verstehen. Also ein bisschen sollte man natürlich schon, aber das kann man auch on the go. Und man kann auch, vielleicht ist es oft auch besser, wenn man vorher nicht alles versteht, weil man dann nämlich auch Sachen anders machen kann. Ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber ein super Beispiel ist, als wir gerade dieses Containerdorf hier aufgebaut haben. Und da kam der Vorsitzende des Bayerischen Brauerbundes, kam irgendwie mit den ganzen Junioren, die irgendwie da seit Generationen eben Brauereien haben. Und dann sind die mit uns über die Baustelle und da stand schon die Brauanlage und wir haben ihnen das alles gezeigt. Und er meinte, verrückt, also hier alle in der Runde, die wissen, wie schwer es ist, auch eine Brauerei aufzubauen und wie viel dazu zugehört. Und die würden wahrscheinlich so ein Projekt niemals machen, weil es einfach komplett verrückt ist, so eine temporäre Brauerei zu bauen. Aber ihr macht das einfach, weil ihr es wahrscheinlich einfach nicht wisst. Und das ist super. Also genau, so viel ein bisschen zu dem Beispiel, dass es, glaube ich, manchmal ganz gut ist, mit einer gewissen Naivität und einfach ein Andersdenken und einem Risikobewusstsein auch an solche Sachen ranzugehen. Ich glaube, ich wünschte, es fällt mir schwer zu lernen. Wir haben ja bei uns die Aufgaben ganz gut aufgeteilt. Ich weiß natürlich mittlerweile wahnsinnig viel über Bier und kann philosophieren. Ich könnte aber, glaube ich, unser Braumeister würde mich immer noch nicht alleine an dem Braukessel lassen. Und das bereue ich ein bisschen, dass ich eigentlich jetzt so in den Jahren, aber manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn man so die Hirnkapazität aufteilt, dass ich das immer noch nicht ganz beherrsche. Aber das ist auch gut bei Micha aufgehoben.
Ja, du weißt viel über Bier. Ich weiß gar nicht viel über Bier und ich muss gestehen, ich mag kein Bier. Und das ist noch die freundliche Ausdrucksweise gewesen.
Diese Aussage höre ich oft.
Ja? Weil ich muss mich für diese Aussage immer rechtfertigen und dann auch noch als Mann, wie die, und vor allem, wenn ich im Ausland bin, wie, als deutscher Mann kein Bier, das geht ja gar nicht. So, also wie oft mir das schon in meinem Leben begegnet ist und das einzige, also die einzigen Male, wo ich jetzt in den letzten, was weiß ich, 10 Jahren Bier getrunken habe, ist irgendwie, keine Ahnung, auf den Wiesen, so ein Anstands, wie heißt das nochmal?
Maß.
Ich habe gerade an Händel gedacht, aber das war das Essen. das Anstandsmaß, genau. Ich kriege davon Kopfschmerzen und das Allerwichtigste, es schmeckt mir einfach nicht. Und das Lustige daran ist, es war auch schon immer so. Ich erinnere mich an den allerersten Moment, wo ich irgendwie Bier getrunken habe. Es war keine Ahnung, es war auch relativ spät wahrscheinlich im Vergleich zu anderen, irgendwie Klassenfahrt, Oberstufe. Und das erste Mal Bier getrunken. Und da fand ich es schon, das hat mich nicht gecatcht. Das ist halt nicht so mein Ding. Das heißt, das ist ja bei mir eine Geschmacksfrage. Ich mag kein Bier, dafür muss ich mich irgendwie rechtfertigen. Jetzt bist du als Frau, auch ein Thema, auf das du natürlich tausendmal angesprochen wirst, als Frau in einer Männerdomäne. Ja, ich glaube, da muss man nicht groß drum herum reden. Die Bierbranche, das ist halt männerdominiert. So, und ich natürlich will ich jetzt nicht irgendwie Geschmacksfragen mit Geschlechterfragen vermischen, aber es interessiert mich trotzdem, inwiefern du da das spürst, also inwiefern das vielleicht auch irgendwie da Gegenwind gibt, Vorurteile gibt oder man dich irgendwie nicht ernst nimmt.
Also ich muss zuerst mal auf den Geschmack eingehen, dann kommt das andere. Das finde ich nicht.
Jetzt kommen wir nicht mit Craft Beer.
Nee. Nee, aber es ist wirklich total spannend, weil ich höre oft, dass Leute einfach kein Bier mögen. Ich höre das auch mehr von Frauen. Jo. Und es ist, ich glaube, manchmal ist es so, es ist so der gelernte Geschmack auch, so die bittere, die dann vielleicht nicht, die Leute nicht so gern mögen. Und ich bin allerdings davon überzeugt, dass es bei vielen Frauen auch so ein bisschen gelernte Konvention mit dabei ist. Dass oftmals so Bier, das ist so ein Jungsthema, sind beim Fußball und trinken das Bier und eigentlich trinkt man dann lieber irgendwie einen gepflegten Weißwein oder sowas und bestellt in einem feinen Restaurant eher das Glas Wein, weil das gehört sich mehr so. Also ich war schon immer, noch so eine schöne Tischdecke mit 10 Leuten, wenn ich Lust auf ein Bier hatte, habe ich mir ein Bier bestellt. Und also das Spannende ist, deswegen muss ich doch kurz auf das Thema Craft Beer eingehen, weil es, glaube ich, zeigt, wie unglaublich unterschiedlich Bier sein kann und schmecken kann. Und wenn ich diese Aussage höre, dann sage ich, gib mir mal bitte, also tu mir einen Gefallen, versuch es einfach mal kurz, ich hol dir mal 2 Biere. Wenn du es nicht magst, überhaupt kein Problem, aber tu mir einfach den Gefallen und mach mal kurz mit dem offenen Kopf. Probier das mal. Und dann gebe ich meistens ein Sauerbier zum Probieren. Eine Berliner Weiße, die wir vielleicht sogar mit Früchten eingebraut haben. Und dann gebe ich oft ein super hopfenfruchtiges IPA zum Probieren. Und das Spannende ist, dass ich ganz oft dann die Reaktion bekomme, so, ach krass, das schmeckt ja gar nicht wie Bier. Und das finde ich so interessant. Also, es schmeckt nicht wie Bier. Das heißt, es gibt einen bestimmten Geschmack, den Leute mit Bier verbinden. Und das ist ja, und Bier kann genauso vielfältig sein wie Wein. Also, du sagst ja auch, weißt ja auch, ob das jetzt ein trockener Riesling oder ein fruchtiger Chardonnay ist. Das sind ja Welten an Unterschieden. Du sagst ja auch nicht, das schmeckt wie Wein, ne? Also, das finde ich ganz spannend, dass es, glaube ich, so eine Mischung ist aus Tradition, Konvention und vielleicht einfach dieses ein bisschen langweilige, zu dem der deutsche Biermarkt leider über die letzten Jahrzehnte so ein bisschen gekommen ist. Also ich glaube, man kann das durchaus aufbrechen, auch indem man Bier in andere Kontexte setzt. Was wir hier immer versuchen, wir haben ja ein tolles vegetarisches Konzept zum Beispiel, dass wir dem Bier gegenübersetzen, dass es nicht immer so heißt, mit dem Bier isst du einen Braten mit Kartoffeln oder sowas. Ne? Mhm. So, jetzt bin ich, habe ich da ein bisschen weit ausgeholt. Also das ist schon so ein bisschen immer meine Mission, da auch einfach zu überraschen und da irgendwie so diesen Geschmack und was man denkt über Bier zu wissen, versuchen nochmal zu hinterfragen, gerade auch in dem Kontext mit Frauen. Genau, wie ist es als Frau in der Bierbranche? Wurde mir schon sehr oft gestellt, die Frage. Nein, aber ich verstehe das ja auch und das ist ja auch spannend. Und ich meine, prinzipiell ist es ja so, dass wir wahnsinnig wenige weibliche Gründerinnen immer noch haben. Also ich kann jetzt die Statistiken nicht mehr genau sagen, aber es gibt, glaube ich, nur 5% aller Gründungen sind wirklich rein weiblich. Ich glaube, 12-13% sind mit gemischten Teams. Also und deswegen finde ich es auch schön, da auch über dieses Thema zu sprechen, weil wir brauchen halt auch mehr weibliche Gründungsvorbilder in den verschiedensten Bereichen und eben nicht nur in irgendwie jetzt, sagen wir mal, mehr typisch weiblich assoziierten Bereichen, sondern da gehört Bier genauso dazu wie Fintech etc. Also ich glaube, wir müssen da einfach insgesamt breiter werden. Ich glaube, wir haben uns mittlerweile mit Berlo in der Bierbranche einen guten Namen gemacht. Also wir sind natürlich immer noch eine kleine Brauerei, aber sind so unter den Craft-Brauern schon eine der bekanntesten, wo zumindest jeder mal sich, wenn er in Berlin ist oder sie das Konzept hier anguckt, die aus der Bierbranche kommt. Das war am Anfang sicherlich ein bisschen anders. Also am Anfang habe ich schon so eine gewisse Grundskepsis auch als, aber interessanterweise gar nicht unbedingt in der Bierbranche, in der großen Bierbranche an sich, sondern eher in dieser Craft-Beer-Szene so gespürt, ja. Weil da hatte man eher so das bisschen das Klischee der bärtigen Hipster mit Tattoos, die jetzt Bier machen. Und dann hat das irgendwie nicht so ganz reingepasst da als Frau. Also wir hatten am Anfang ganz oft so den Vorwurf, ach, das ist ja nur ein Marketingbier. Und ich glaube, das hatte irgendwie so schon damit zu tun, dass ich da mit im Gründungsteam und schon sehr vorne mit dabei war in der Kommunikation. Und ich glaube, das haben wir mittlerweile gut revidiert, auch wenn wir hoffentlich gutes Marketing machen. Haben wir mittlerweile 2 eigene Brauereien in Berlin. Also wir sind eher den schwierigen Weg gegangen. Also wir haben so angefangen und haben uns eingemietet bei anderen Brauereien, haben da einfach produzieren lassen. Das machen immer noch viele Craft-Brauer, das ist auch völlig in Ordnung. Aber wir sind eher den schwierigen Weg gegangen, haben gesagt, nee, wir wollen das alles komplett selbst produzieren, selbst kontrollieren. Und ich glaube, dass sich das mittlerweile dann schon auch in der Wahrnehmung sehr, sehr geändert hat. Und ich merke halt schon, dass ich dann auch gerne irgendwie für Panels angefragt werde, weil wir natürlich auch genauso gucken müssen, dass das diverser wird. Also ich kann jetzt nicht von riesigen Diskriminierung oder was weiß ich erzählen. Das heißt, ich glaube, ich beweise mich da schon ganz gut in der Bierszene. Aber es ist noch ein ganz langer Weg. Also gerade wenn ich irgendwie mit Brauerinnen auch spreche, die sagen, boah, das war schon in der Ausbildung oder beim Studium, das war schon ganz schön hart und die müssen irgendwie doppelt so sehr zeigen, was sie drauf haben. Und aber das ist nicht nur in der Bierbranche so, ne?
Ja, und ich meine, an sich ist es ja eigentlich dann eine gute Nachricht, die du hier verkündest, dass es jetzt nicht so ist, dass du sagst, ich bin daran gescheitert, ne? Also das ist ja eigentlich, das ist ja ein Zeichen, ein positives Zeichen für die gesellschaftliche Situation da in diesem Einzelfall jetzt, wenn man das so betrachtet. Die schlechte Nachricht ist, unsere Zeit ist so langsam aber sicher aus, liebe Katharina. Ich überlege, ob ich dir diese Frage, doch, die haue ich noch raus, muss sein. Stell dir vor, du müsstest ein Buch über dein Leben schreiben. Wie würde der Titel lauten?
Über das Bauchgefühl.
Über das Bauchgefühl.
Oder mit dem Bauch. Irgendwie so.
Von Dr. Bierfrau.
Genau, ich mag dieses Thema Bauchgefühl mag ich wirklich. Bauchgefühl und Leidenschaft. Das ist wirklich wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, da müssten mehr Leute mehr in sich reinhören und dem folgen und lernen, dem zu folgen. Also, und ich glaube, das habe ich immer gemacht. Und ich denke auch, das wird mich weiter begleiten. Dr. Bierfrau ist auch ein guter Titel für ein Buch.
Dr. Bierfrau resoniert auch mit mir. Und das, was du sagst, fällt bei unseren Hörerinnen und Hörern definitiv auf fruchtbaren Boden, sonst würden sie den Andersmacher-Podcast nicht hören. Also Stichwort Bauchgefühl, Leidenschaft finden und dieser Intuition folgen, die in uns allen liegt. Kommen wir zur letzten Rubrik in diesem Gespräch. Das sind die Halbsätze. Ich beginne einen kurzen Satz und du beendest ihn spontan und auch kurz. Ganz in meinem Element bin ich, wenn
ich mit guten Freunden an einem schönen Ort ein Bier trinke.
Karriere heißt für mich?
Erfüllung zu finden in dem, was man tut.
Ich bin eine Andersmacherin, weil
ich auch mal vielleicht auf den ersten Blick verrückte Entscheidungen treffe.
Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann?
Dann muss ich mal einen Moment innehalten und mit Leuten darüber sprechen und mich neu ausrichten. Lange Antwort, sorry.
Wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen müsste, dann?
Siehst, ich bin wahnsinnig schlecht mit Leuten. Wahnsinn. So, suchst du damit deinen neuen, die nächsten Gäste aus?
Ja und
hattest
nein.
Du schon, hattest du schon Johann König als Galerist? Den musst du dir mal, weil nee. Wir jetzt über den Kunstmarkt gesprochen haben. Der macht da viele Dinge sehr spannend und sehr anders. Also das ist, kann man sich mal, den musst du mal sprechen.
Johann König, ja. Ist notiert. Katharina, ich danke dir für deine Zeit, für dieses Gespräch. Und ich will natürlich keine geschäftsschädigenden Aussagen treffen, wenn ich sage, ich mag kein Bier. Und wahrscheinlich würdest du mich auch nicht überzeugt bekommen, selbst mit deiner Strategie. Ich habe auch schon mal bei so einem Craft-Beer-Tasting mitgemacht und mein Fazit war, what the fuck? Also, aber das, wie gesagt, das soll nicht geschäftsschädigend sein, sondern ich rufe alle auf, die einfach einen anderen Geschmack haben als ich, sich das mal genauer anzuschauen, wenn sie es nicht sowieso schon kennen, was ihr macht, findet man überall im Internet und vielleicht mal beim nächsten, hoffentlich bald anstehenden Restaurantbesuch nachzufragen, genauer auf die Karte zu schauen und Berlo doch mal auszuprobieren. In diesem Sinne, einen ganz lieben Gruß nach Berlin.
Dankeschön. Lieben Gruß zurück.